Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Petra Einsminger am Mikrofon herzlich willkommen. Wir schauen gleich auf den Regierungsstreit in Sachsen-Anhalt. Nachdem Ministerpräsident Haseloff heute CDU-Innenminister Stahlknecht ja entlassen hat, wie geht es da jetzt weiter? Stahlknecht jedenfalls hat inzwischen auch seinen Rücktritt vom Amt des CDU-Landesvorsitzenden angekündigt. Die Corona-Lage in Deutschland und die Debatte um den Einsatz von Schnelltests wird dann Thema sein. Beim UNO-Sondergipfel zur Corona-Krise hat der Chef der Weltgesundheitsorganisation vor einer Benachteiligung armer Menschen bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen gewarnt. Dazu dann unter anderem ein Gespräch mit der ehemaligen Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul, Mitglied des Rates für nachhaltige Entwicklung. Die Verhandlungen der EU mit Großbritannien über ein Handelsabkommen nach dem Brexit wurden an diesem Abend abgebrochen. Wie es jetzt weitergeht, darüber werden morgen der britische Premier Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprechen. Und wir berichten darüber. Der US-Kongress will den von Präsident Donald Trump geplanten Abzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland vorerst blockieren. Reaktionen darauf aus Berlin gibt es dann ebenfalls bei uns. Und zum Abschluss erfahren Sie, was in den morgigen Tageszeitungen wie kommentiert wird. Ja, da haben sich an diesem Freitag die Ereignisse in Sachsen-Anhalt regelrecht überschlagen. Aber wie geht es jetzt weiter mit der Regierungskoalition? Und was ist mit den ursprünglichen Streitpunkten um den Rundfunkbetrag und das Verhältnis der CDU zur AfD? Jochen Müller blickt auf diesen Tag. Ministerpräsident Haseloff hat Innenminister Stahlknecht nach einem umstrittenen Interview entlassen. Darin hatte der sich über eine mögliche Minderheitenregierung ausgelassen, sollte die schwarz-rot-grüne Koalition im Streit um die höheren Rundfunkbeiträge zerbrechen.
Die Reaktion von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff kam schnell und sie war unmissverständlich. In einer knappen Pressemitteilung heißt es, Grund für die Entlassung sei, dass Stahlknecht unabgestimmt die Möglichkeit einer CDU-geführten Minderheitsregierung in den Raum gestellt hatte. Tatsächlich hatte Stahlknecht in seiner Eigenschaft als CDU-Landesvorsitzender am Morgen in einem Zeitungsinterview von einem Ende der Kenia-Koalition gesprochen und bis zur Landtagswahl im nächsten Jahr eine Minderheitsregierung in Aussicht gestellt. Eine solche Minderheitsregierung wäre allerdings auf die Stimmen der AfD angewiesen. Das hatte in der Staatskanzlei das Fass zum Überlaufen gebracht und zur umgehenden Entlassung Stahlknechts als Innenminister geführt. In der Pressemitteilung hieß es weiter, Ministerpräsident Haseloff verfolge das Ziel, in einer schwierigen Phase der Pandemie eine handlungsfähige Regierung anzuführen, die im Landtag über verlässliche Mehrheiten verfüge. Die Reaktionen auf die Entlassung des Innenministers kamen umgehend. Katja Pähle, die Fraktionsvorsitzende des Koalitionspartners SPD.
Für die Entscheidung des Ministerpräsidenten habe ich hohe Anerkennung und Respekt. Rainer Haseloff zeigt damit, dass er zur Koalition der Demokraten steht. Und für dieses Zeichen bin ich ihm ausgesprochen dankbar.
Es werde unruhig bleiben, prophezeit der Landeschef der Grünen, Sebastian Striegel.
Die Auseinandersetzung in Sachsen-Anhalt innerhalb der CDU war nie eine Auseinandersetzung um den Rundfunkbeitrag oder um eine Anpassung von 86 Cent. Es war immer ein CDU-interner Machtkampf. Der geht vorerst weiter und deshalb sind auch die Probleme der Kenia-Koalition weiterhin noch nicht gelöst. Das alles findet inmitten einer Pandemie statt. Ich kann der CDU nur zurufen, kehren Sie zu staatspolitischer Verantwortung zurück.
Auch beim Thema Rundfunkstaatsvertrag ist die Kuh noch lange nicht vom Eis. In der kommenden Woche dürfte im Medienausschuss des Landtags die Vorentscheidung fallen. Die Abgeordneten werden über eine Beschlussempfehlung an den Landtag abstimmen. Für den Fall, dass CDU und AfD den Staatsvertrag und damit die Erhöhung der Rundfunkgebühren zu Fall bringen, haben SPD und Grüne ein Ende der Kenia-Koalition angekündigt. Derzeit laufen allerdings hinter den Kulissen intensive Gespräche, um dieses Szenario in letzter Minute doch noch zu vermeiden.
Jochen Müller über die politische Lage in Sachsen-Anhalt. Die Corona-Pandemie hat viele Länder dieser Welt weiter fest im Griff. Die Hoffnungen liegen beim Impfen. Bereits in der kommenden Woche soll es in Großbritannien damit losgehen. In Deutschland soll es mit dem Jahreswechsel erste Impfungen geben. Wobei Bundesgesundheitsminister Spahn heute ja eingeräumt hat, dass mit weniger Impfdosen in der ersten Woche zu rechnen ist als zunächst gedacht. Die Gründe nennt Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Diskutiert wird in Deutschland auch über die Frage, wie die Menschen in Pflegeeinrichtungen geschützt werden können, ohne dass die Bewohner vereinsamen. Auch Tests spielen da eine bedeutende Rolle.
Seit heute greift die neue Verordnung für die Schnelltests, die es neben den Pflegeeinrichtungen jetzt auch den Schulen erlaubt, nach einer kurzen Einführung etwa auch per Video das Personal selbst auf das Coronavirus testen zu können. Das stößt auch auf Kritik. Unter anderem hatten einzelne Ärzteverbände vor den Selbsttests gewarnt, weil damit das Risiko falscher Testergebnisse einhergehe, da die Zuverlässigkeit nur begrenzt sei und Bedienungsfehler da noch verstärkend wirken könnten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wies diese Kritik am Morgen im ZDF zurück.
Es gab aus den Bundesländern den Wunsch, diese Möglichkeit zu haben als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Das heißt ja nicht, dass die Hygienekonzepte etwa auch in den Schulen oder Kitas dann wegfallen könnten, sondern die gelten natürlich weiterhin.
Aber gerade mit Blick auf die Pflegeheime, wo den Schnelltests eine erhebliche Bedeutung für die Besucher rund um die Feiertage zukommen soll, fordert Eugen Brüsch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz weitere praktische Hilfen für das Personal in den Pflegeheimen ein.
Wo sind denn Schnelltests zu bekommen? Wer übernimmt die Frage der Qualität dieser Schnelltests? Denn auf den Internetseiten der Bundesregierung finden wir mittlerweile 300 Anbieter. Wer das tatsächlich getestet hat, wissen wir nicht. Man verlässt sich auf Herstellerangaben. Wir brauchen Menschen, die sie vornehmen, und zwar sowohl bei den Besucherinnen und Besuchern als auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege.
Die Bundeswehr und freiwillige Sanitätsdienste sollten hier aushelfen, forderte Brüsch. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat heute einen Empfehlungskatalog für Heimbesuche vorgelegt, um weiterhin persönliche Kontakte zu ermöglichen und Isolationen wie im vergangenen Frühjahr zu vermeiden.
Und deswegen kommt Besuchskonzepten der Einrichtungen eine besondere Bedeutung zu. In ihnen müssen Autonomie und Selbstbestimmung mit dem Infektionsschutz in Einklang gebracht werden.
An vorderster Stelle stehen da aber auch weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln. Derweil scheint sich die Hoffnung auf schnelle und weitreichende Impfungen wieder ein Stück weit zu zerschlagen. Zwar hat der Impfstoff der beiden Unternehmen BioNTech und Pfizer bereits die Zulassung durch die britischen Behörden erhalten und auch die EU hat Interesse an einem zügigen Verfahren bis zum Jahresende. Allein die beiden Hersteller sehen sich mit Problemen in den Lieferketten konfrontiert und haben die angekündigte Zahl von Impfdosen, die noch in diesem Jahr ausgeliefert werden könnten, auf 50 Millionen halbiert. 50 Millionen, die weltweit aufgeteilt werden müssten. Im Deutschlandfunk kritisierte Ärztepräsident Klaus Reinert am Morgen das langwierige Zulassungsverfahren der europäischen Behörde EMA, für das 4 weitere Wochen angesetzt sind.
Die Prüfung als solche ist ja nur eine Prüfung von in den letzten Monaten stattgefundenen Studien. Und da findet ja keine weitere Überprüfung des Impfstoffes an sich statt, sondern es geht nur darum, nachzuvollziehen, ob die Prüfungen, die stattgefunden haben, valide sind.
Und das könnte schneller gehen, betonte Reinhardt, zumal die vorliegenden Daten zuversichtlich stimmen würden, auch wenn Langzeitbeobachtungen zwangsläufig noch fehlen. Der EU-Gesundheitspolitiker Peter Liese verteidigte dagegen die längeren Fristen.
Die Daten, die in Großbritannien vorgelegt wurden, sind nicht so umfangreich, nicht so detailliert wie das, was die Europäische Arzneimittelagentur braucht. Es ist ein anderes Verfahren und nach meiner festen Überzeugung ein sichereres Verfahren.
Im Deutschlandfunk Kultur sprach der Kandidat für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz von einem ohnehin noch langwierigen Prozess.
Es wird Monate dauern. Es wird natürlich auch Menschen in Deutschland geben, die sich nicht impfen lassen wollen. Dazu kann man sie auch nicht zwingen. Also wird es eine ganze Zeit dauern. Und das ist ja auch das, was die Bundesregierung, auch das, was die Bundeskanzlerin sagt. Wir werden bis weit in das nächste Jahr hinein mit diesem Virus umgehen müssen.
Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, zeigte sich im rbb-Inforadio davon überzeugt, dass zuerst Menschen in den Altersheimen gegen Corona geimpft werden, zeitgleich mit den Beschäftigten in der Pflege und den medizinischen Berufen, wo es ein hohes Risiko für Ansteckungen gäbe.
Volker Findhammer über die Diskussionen um Impfungen und Schnelltests in Deutschland. Und er hat es ja auch angesprochen, die lieferbaren Impfdosen müssen weltweit aufgeteilt werden. Wie gerecht aber geht es dabei zu? Diese Frage beschäftigt auch den Chef der Weltgesundheitsorganisation, der in einer Sondersitzung über gemeinsame internationale Anstrengungen, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, deutlich vor Ungleichheiten gewarnt hat. Peter Mücke hat ihm zugehört.
Es war eine eindringliche Botschaft, die der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros Ghebreyesus für das Sondertreffen der UN-Vollversammlung hatte. Wir können keine Welt akzeptieren, in der beim Ansturm auf einen Impfstoff die armen, schwachen Länder von den Reichen und Mächtigen niedergetrampelt werden. Das ist eine globale Krise und die Lösungen dafür müssen als weltweites öffentliches Gut behandelt werden und nicht als Privatgut, das die Ungleichheit weiter verstärkt. Not as private commodities that widen inequalities. Eine Ungleichheit, die durch die Krise ohnehin wieder größer geworden ist, betonte der Chef des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, Achim Steiner. Durch die Corona-Pandemie könnten bis 2030 mehr als 1 Milliarde Menschen unter extremer Armut leiden.
Right now, there are hundreds of millions of people facing the threat of survival.
Im Augenblick kämpfen bereits hunderte Millionen Menschen ums Überleben. Wollen wir wirklich warten, bis die Wall Street oder andere Finanzmärkte Angst bekommen? Oder sind wir als internationale Gemeinschaft in der Lage, eine Antwort auf die Krise zu finden, indem wir zusammenarbeiten, wie es der UN-Generalsekretär immer wieder gefordert hat? Das gelte auch für die weltweite Verteilung von Schutzausrüstung, Medikamenten und vor allem eines Impfstoffs, sagte WHO-Chef Ghebreyesus. Die Vereinten Nationen haben dazu das Programm ACT Accelerator und die Impfstoffallianz COVAX ins Leben gerufen.
But unless the ACT Accelerator is fully funded,
aber wenn diese Programme nicht ausreichend finanziert werden, sind sie nicht mehr als eine großmütige Geste. Kurzfristig fehlen 4,3 Milliarden US-Dollar, im kommenden Jahr noch einmal 23,9 Milliarden. Lassen Sie mich das in Relation setzen, das ist nicht mal 1% der 11 Billionen Dollar Konjunkturpakete, die die G20-Staaten bis jetzt verabschiedet haben. UN-Generalsekretär Guterres hatte am ersten Tag des Sondertreffens keinen Hehl daraus gemacht, dass er frustriert ist über die Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft auf die Pandemie. Mehr als 1,5 Millionen Tote und über 60 Millionen Erkrankte seien das Ergebnis. Doch das Virus habe nicht überall gleich schlimm gewütet, betonte heute WHO-Chef Ghebreyesus. Viele Länder haben es geschafft, die Verbreitung des Virus durch funktionierende öffentliche Gesundheitssysteme einzudämmen. Aber wo statt Wissenschaft Verschwörungstheorien vorherrschen, wo Solidarität durch Spaltung untergraben wird und Eigeninteressen über Opferbereitschaft stehen, gewinnt das Virus und verbreitet sich weiter.
Das Virus verbreitet sich weltweit, also unterschiedlich und unterschiedlich weiter. So haben wir es im Beitrag von Peter Mücke über den seit gestern laufenden Sondergipfel der Vereinten Nationen gehört. Wie ist da die Lage etwa in den ärmeren Regionen? Die SPD-Politikerin Heidemarie Wieczorek-Zeul war von 1998 bis 2009 Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, gehört seit 4 Jahren dem Rat für nachhaltige Entwicklung an. Vor der Sendung habe ich mit ihr über die Impfbeschaffung weltweit gesprochen. Die internationale Solidarität in der Pandemie gefragte Sache, die wie wichtig ist.
Eine grenzüberschreitende Pandemie schreit nach globalen Antworten und gemeinsamen Antworten. Und niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind.
Kanzlerin Merkel hat heute auch gesagt, es geht darum, weltweit einen fairen Zugang zu Impfstoffen auch zu ermöglichen. Wie wichtig ist es, dass gerade in den ärmeren Regionen auch Medikamente und Impfstoffe zur Verfügung gestellt werden?
Naja, das ist natürlich klar, denn es geht ja darum, dass erstens auch die Gesundheitssysteme entsprechend stabilisiert sind. Es geht darum, dass getestet werden kann, dass Therapiemöglichkeiten bestehen und vor allen Dingen natürlich auch der Zugang zu den Impfstoffen ermöglicht wird. Und da hat Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, ja darauf hingewiesen, dass es eine Finanzierungslücke in diesem Bereich bei den Impfstoffen von 4,3 Milliarden US-Dollar gibt. Und das ist eine Schande. Man muss immer noch mal sagen, darauf hat der IWF ja hingewiesen im Oktober, die Staaten insgesamt weltweit haben sich etwa 12 Billionen US-Dollar zum Schutz ihrer Wirtschaften mobilisiert. Und verglichen mit dem, was jetzt zur Unterstützung der ärmsten Länder und des fairen Zugangs zu Impfstoffen erfolgt, das ist eine Schande, wobei Deutschland in den Fragen sich sehr engagiert.
Aber man muss sagen, die UNO hat Programme aufgelegt, Sie haben das auch angesprochen, aber es fehlt eben an Geld, Milliardenbeträge, die da als Lücke klaffen. Sind die Staaten der Vereinten Nationen zu egoistisch im Kampf gegen die Verbreitung des Virus?
Naja, man muss ja insgesamt sagen, dass, und das hat Antonio Guterres ja auch zu Recht kritisiert, dass viele Staaten ihr Heil in Alleingängen gesucht haben. Aber es ist auch deutlich geworden, dass wer oft nur die nationalen Konzepte setzt und die Wissenschaft missachtet, der scheitert furchtbar und hat viele Todesopfer zu verantworten. Also, und deshalb ist eben auch die gemeinsame Lehre doch, wir müssen mit dazu beitragen, dass es in der Welt gerechter zugeht. Und übrigens, nur wenn wir da gemeinsam handeln, vermeiden wir übrigens auch die Schäden in unserer eigenen wirtschaftlichen Entwicklung.
Also könnte man ja auch umgedreht sagen, wenn es auch vielleicht ein bisschen zynisch klingt, dass gerade so intensiv an der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen gearbeitet wurde und wird, hat natürlich auch damit zu tun, dass reiche Industrieländer mit von der Corona-Krise betroffen sind. Eine Pandemie eben, die die Staaten weltweit umfasst. Ja. Die Pharmaindustrie kann also davon ausgehen, dass sich die Forschung und Entwicklung lohnt, anders als etwa bei der Ebola-Verbreitung.
Ja.
Aber ist es da wirklich verwunderlich, dass reiche Staaten sich als erstes bedienen wollen mit den Medikamenten und Impfstoffen?
Naja, dass man dafür sorgt als Regierung, dass die Bevölkerung auch die Chance hat, sich impfen zu lassen, ist ja wichtig. Aber es geht eben auch darum, dass man dazu beiträgt, dass es einen fairen Zugang zu Impfstoffen in der Welt gibt. Übrigens, von der jetzigen Krise sind auch Länder zum Beispiel in den Bereichen der Bekämpfung von AIDS, Malaria und Tuberkulose betroffen. Denn ein Teil der Mittel steht dann nicht mehr zur Verfügung, ein Teil der Lieferketten sind unterbrochen worden. Und wir dürfen auch diese Pandemien einfach nicht aus dem Auge verlieren, sondern müssen weiter dazu beitragen, dass sie beendet werden. Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sagen, bis 2030 sollen sie beendet werden.
Wenn Sie auf dieses Gesamtbild schauen, wenn Sie auch sehen, wie wichtig es ist, auch an die weiteren Stellen hinzuschauen, sind Sie da sehr optimistisch, dass das Ziel verfolgt werden kann und erreicht werden kann?
Also erstens haben wir doch einen gemeinsamen Lernprozess weltweit erreicht. Das kann man ja schon sehen. Und wenn es weiterhin auch Engagement gibt, Druck gibt, auch von der Zivilgesellschaft, da bin ich sehr dankbar, dann glaube ich, können wir es schaffen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn auch die Vereinten Nationen eine stärkere Rolle noch spielen, als das augenblicklich der Fall ist.
Man hört aber auch raus, dass Sie da noch eine gewisse Form des Optimismus behalten wollen. Aber wenn man dann schaut, auch Ärzte ohne Grenzen hat ja bereits vor einem Zweiklassensystem bei der Verteilung von Coronavirus-Impfstoffen gewarnt. Das muss verhindert werden, aber wie?
Naja, wie gesagt, es kommt darauf an, dass die Finanzmittel auch so mobilisiert werden. Es gibt ja diese Initiative COVAX, deren Ziel eben ist, dafür zu sorgen, dass die weltweite Verteilung von Impfstoffen tatsächlich auch funktioniert und umgesetzt werden kann. Und dann muss man mal die Länder, die sich selbst als Großmächte betrachten, auch aufrufen. Die USA und Russland nehmen bisher an der COVAX-Initiative nicht teil. China, soweit ich weiß, auch nicht. Also dann kommt auch die Aufforderung an die. Und insofern habe ich den Antonio Guterres auf der Konferenz auch so verstanden, dass er da einen Weckruf an die Beteiligten geben wollte. Und ich kann nur hoffen, dass er gehört wird.
Die Weltgesundheitsorganisation hofft, im ersten Quartal des kommenden Jahres eine 500 Milliarden Dosen Covid-19-Impfstoff zur Verteilung durch dieses COVAX-Programm zur Verfügung zu haben. Wenn wir aber sehen, dass es jetzt schon Probleme gibt mit den Lieferketten und angekündigte Mengen halbiert werden müssen, wie realistisch ist das dann? Beziehungsweise, was stimmt Sie da weiterhin so optimistisch, dass da weitere Länder auch beitreten werden?
Naja, ich hab eigentlich in meiner eigenen Arbeit immer gelernt, dass man manchmal mehr bewegen kann, als man vorher annimmt. Und ich setze doch auch darauf, dass es diesen gemeinsamen Nachdruck gibt. Übrigens ja nicht nur jetzt bei dem Zugang zu Impfstoffen, sondern es geht ja auch darum, dass die entsprechenden Länder, die besonders ökonomisch und sozial unter der Corona-Epidemie leiden, dass die auch eine Unterstützung für ihren ökonomischen Aufbau wiederbekommen müssen und dass die Gesundheitssysteme dabei stabilisiert werden müssen. Also es ist eine Riesenaufgabe, aber wann, wenn nicht jetzt?
Sagt also die ehemalige Entwicklungsministerin Heidemarie Wiczorek-Zeul hier bei uns im Deutschlandfunk. Die Corona-Lage will sich nicht entspannen. In manchen Regionen auch Deutschlands gehen die Infektionszahlen weiter kräftig nach oben. Sollte das so bleiben, könnte es auch noch einmal zu einem weiteren Corona-Gipfel in diesem Jahr kommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder also noch einmal über Maßnahmen beraten. Der Einsatz von Massentests, der wird aber hierzulande noch recht skeptisch gesehen. Anders in Österreich, hier kommen seit heute Massentests zum Einsatz. Barbara Leidl hat den Start verfolgt. Ihre Eindrücke unter anderem aus der österreichischen Hauptstadt Wien.
Mit Planen und Absperrgittern haben sich die Hallen auf dem Messegelände in Wien mit Unterstützung des Bundesheers in ein großes Testzentrum verwandelt. Auf dem Boden kleben grüne und blaue Markierungen. Die Grünen sollen die Probanden mit einem negativen Testergebnis gleich wieder aus der Halle leiten. Die Blauen führen die mit einem positiven Schnelltestergebnis zum zuverlässigeren PCR-Test. Alles im Einbahnstraßensystem, sagt Helmut Vogel vom Bundesheer.
Damit auch das zügig vonstatten gehen kann und wir hier eben möglichst wenig Menschen gleichzeitig in der Halle haben. Dafür ist dieses Leitsystem geschaffen.
Die Tests werden von Soldaten mit medizinischem Hintergrund, Sanitätern oder Medizinstudenten durchgeführt. 20 Minuten später ist das Antigen-Schnelltestergebnis da. 150.000 Tests pro Tag sind in Wien möglich. Zumindest in der Theorie. Am ersten Tag läuft noch nicht alles reibungslos, so die HNO-Oberstärztin beim Bundesheer, Britt Klingersdorf-Schwab.
Ich bitte um Geduld, es ist halt der erste Tag, das ist halt alles noch ausarbeitungswürdig, sage ich mal. Also ich bin überzeugt davon, dass das in den nächsten Tagen das Ganze zügiger voranschreiten wird.
Dabei sind die Tests selbst das geringere Problem, wie auch diese Teilnehmerin berichtet.
Also ich habe mich auf den Sessel gesetzt, habe die Maske runtergenommen, der Herr ist mir in die Nase hineingefahren, das Auge hat etwas zu tränen begonnen, es hat in der Nase gekitzelt. Es waren relativ lange 10 Sekunden, aber es ist zum Aushalten und ich sage, es ist notwendig und damit macht man es. Und jetzt ist es vorbei und ich gehe sehr beruhigt nach Hause.
Nach der Datenpanne bei der Anmeldung, bei der die persönlichen Daten von fast 800 Testwilligen an die falschen Adressaten geschickt wurden, hapert es jetzt gleich beim Einlass. Da müssen die im IT-System gespeicherten Daten mit den von den Probanden ausgedruckten Anmeldungen verglichen werden. Und dabei ist die Technik schnell überlastet oder bricht gleich komplett zusammen. Bundesheersoldaten müssen auf Papier zurückgreifen. Auch Tirol berichtet von ähnlichen Schwierigkeiten. Trotzdem kommen Zehntausende zum Zug. In Vorarlberg kann jeder im Online-Dashboard verfolgen, wie viele Menschen schon getestet sind und wie viele der Schnelltests positiv ausgefallen sind. Am Nachmittag waren es 159 von knapp 40.000. Die Probanden mit Positivtest gehen zuerst zum PCR-Test und dann in Quarantäne. Zunächst bis das Testergebnis vorliegt und wenn auch das positiv ist, für 10 Tage. Damit wäre für Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober ein wichtiges Ziel des Massentests schon erreicht, nämlich dass Infizierte ohne Symptome niemanden unwissentlich anstecken können.
Mit jedem Neuinfizierten, den wir finden, den wir aus dem Infektionskreislauf heraustrennen können, haben wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und wenn das 100 sind, wenn das 1000 sind, wenn das über 1000 sind, dann ist das schon ein großer Erfolg aus meiner Sicht.
Allerdings lässt sich an den Vorarlberger Zahlen auch ablesen, dass sich nur rund ein Viertel der Bevölkerung für den Test registriert hat. Rund die Hälfte der Angemeldeten war heute schon beim Test. Anschober gibt sich optimistisch.
Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass es hier eine sehr, sehr breite Teilnahmesituation gibt.
Nach Ansicht von Wissenschaftlern müssten mindestens 2/3 der Bevölkerung zu den Tests kommen, damit die Infektionszahlen gedrückt werden können. Den Oppositionsparteien SPÖ, NEOS und FPÖ ist die Maßnahme zu teuer und zu hemdsärmlich vorbereitet. Kritiker warnen zudem, negative Schnelltests seien nur eine Momentaufnahme und könnten in falscher Sicherheit wiegen. Welche Erkenntnisse und Erfolge die Massentests bringen können, wird sich erst nach dem 15. Dezember zeigen. Dann sind auch die im Burgenland abgeschlossen.
Die Corona-Massentests in Wien, Tirol und Vorarlberg haben begonnen. Barbara Leidl informierte uns darüber. 23.34 Uhr ist es gleich. Wir kommen zu unseren Kurzberichten in der Sendung Das war der Tag. In der Türkei hat heute am Abend zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eine landesweite Ausgangssperre begonnen. Christian Buttgereit mit Informationen dazu.
Bis Montagmorgen um 5 dürfen die Menschen in der Türkei ihre Wohnungen nur zwischen 10 und 17 Uhr verlassen, um zum nächstgelegenen Laden zu gehen. In der gleichen Zeit dürfen auch Lieferdienste ausliefern. Restaurants und Imbissen ist die Lieferung zwischen 10 und 20 Uhr gestattet. Innerhalb der Woche gilt bereits seit einigen Tagen eine Ausgangssperre zwischen 9 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Laut Verordnung des Innenministeriums sind Touristen von den Regeln ausgenommen. Weitergehende Einschränkungen gelten für Menschen unter 20 und über 65 Jahren. Sie dürfen in der Woche nur jeweils für 3 Stunden vor die Tür und an den Wochenenden gar nicht. Die Regierung versucht damit, die stark gestiegenen Corona-Zahlen einzudämmen. In den vergangenen Tagen wurden offiziell jeweils rund 30.000 Neuinfektionen gezählt, heute fast 33.000. Die Nationale Ärztevereinigung zweifelt diese Zahlen an und spricht von täglich etwa 50.000 neuen Fällen. Die Intensivstationen in den staatlichen Krankenhäusern seien überfüllt und das Gesundheitspersonal überlastet. Monatelang hatte die türkische Regierung nur die Zahl der schwer Erkrankten angegeben. Seit wieder alle positiv auf Covid-19 Getesteten genannt werden, sind die Zahlen in die Höhe geschnellt.
Die Bundesregierung weitet ihre Hilfen für kleine und mittlere Betriebe aus, die trotz Corona ausbilden. In Kraft treten soll die neue Regelung nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios Ende kommender Woche. Aus Berlin, Kai Küstner.
Den Anreiz, auch mitten in der Krise Lehrstellen anzubieten, versucht die Bundesregierung nun noch einmal zu steigern, indem sie den Kreis jener Betriebe erweitert, die in den Genuss der Ausbildungsprämien kommen können. Der Zugang zu diesen Hilfen sei zu eng gewesen, sagt Arbeitsminister Hubertus Heil dem ARD-Hauptstadtstudio. Das Signal ist klar, jetzt ausbilden, gerade jetzt, fügt der SPD-Politiker noch an. Bislang allerdings rennen die Betriebe der zuständigen Bundesagentur für Arbeit nicht gerade die Türen ein. Von insgesamt rund 430.000 Ausbildungsbetrieben in Deutschland hat nur ein Bruchteil Anträge gestellt. Bis 1. Dezember wurden lediglich etwas mehr als 20.000 bewilligt. Einen Ladenhüter nennt der FDP-Abgeordnete Jens Brandenburg die Prämien. Die Bundesregierung hingegen erhofft sich nun eine Steigerung der Antragszahlen. So müssen förderungsberechtigte Unternehmen nicht mehr ganz so hohe Umsatzeinbußen vorweisen wie bisher. Da sich Arbeitsminister Hubertus Heil nach eigenem Bekunden auch um das kommende Ausbildungsjahr Sorgen macht, stellt er in Aussicht, die Prämien auch im nächsten Jahr zu organisieren. Seit August dieses Jahres können krisengeschüttelte kleine und mittlere Firmen 2.000 Euro pro Lehrvertrag beantragen, wenn sie die Zahl der Azubi-Stellen stabil halten. Erhöhen sie die, gibt es 3.000 Euro.
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, wird künftig von einer Deutschen geleitet. Uwe Lüb stellt sie uns vor.
Die deutsche Spitzendiplomatin Helga Schmidt rückt an die Spitze der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Der Ministerrat hat sie zur neuen Generalsekretärin berufen. Die 59 Jahre alte Schmidt stand zuletzt an der Spitze des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Ihre diplomatische Karriere begann sie vor 30 Jahren im Auswärtigen Amt. Sie war Beraterin und enge Mitarbeiterin mehrerer Außenminister. Von 2003 bis 2005 leitete sie das Büro des damaligen Außenministers Fischer und den Leitungsstab im Auswärtigen Amt. Schmidt ist die erste Frau an der Spitze der OSZE. Sie gilt als eine der treibenden Kräfte für das Zustandekommen des Atomabkommens mit Iran. Außenminister Maas sagte zur Berufung Schmidts, er könne sich keinen besseren Beitrag für eine handlungsfähige OSZE vorstellen. Er werde sie nach Kräften unterstützen. Die OSZE ging 1995 aus der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hervor. Der OSZE gehören 57 Staaten an. Hauptziele sind es, Frieden zu sichern und der Wiederaufbau nach gewaltsamen Auseinandersetzungen. Dabei geht es auch um den gemeinsamen Kampf gegen Terrorismus.
Die Börsenwelt. Der Stellenabbau in den USA schwächelt. Das nährt Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen aus Washington. Die Hauptindizes der Wall Street erreichten ein Allzeithoch. Und wie sah es an der Frankfurter Börse zum Wochenausklang aus? Bianca von der Au.
Der DAX hat nach einem eher trägen Verlauf am Freitag zum Handelsschluss einen kleinen Spurt hingelegt. Am Ende stand ein Plus von 0,35% auf 13.298 Punkte. Das Wochenminus wurde damit auf 0,3% begrenzt. Historisch betrachtet ist der Dezember einer der besten Monate für den DAX. Allerdings war der November außergewöhnlich stark. Der DAX konnte 15% zulegen und so glauben manche Analysten, dass die sogenannte Weihnachtsrallye ausbleibt. Heute konnten selbst gute Nachrichten aus der Industrie die Kurse nicht anschieben. Die Auftragsbücher haben sich im Oktober den sechsten Monat in Folge gefüllt und sind damit dicker als vor Beginn der Corona-Krise. Unter den Spitzenreitern im DAX waren heute die Daimler-Aktien. Sie kletterten mit plus 2,5% auf den höchsten Stand seit Mai 2019. Erstmals in diesem Jahr war es dem Autobauer gelungen, in einem Monat wieder mehr Autos seiner Kernmarke Mercedes-Benz zu verkaufen als im Vorjahr. Im MDAX der mittelgroßen Unternehmen konnte die Fraport-Aktie kräftig zulegen und kletterte zeitweise um 5% auf den höchsten Stand seit März. Im MDAX wird es bald ein Stühlerücken geben. Der Leasing-Spezialist Grenke wird absteigen und Siemens Energy, die erst kürzlich vom Mutterkonzern Siemens abgespaltene Energiesparte, steigt in den MDAX auf. Der Wechsel findet turnusgemäß zum 21. Dezember statt.
Bianca von der Au mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Großbritanniens EU-Austritt, der liegt ja nun schon einige Monate zurück. Bis Jahresende bleibt es aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Diese Übergangsphase wollten beide Seiten ja eigentlich nutzen, um ein Handelsabkommen auszuhandeln. Aber die Gespräche darüber sind zäh und so verstreicht die Zeit. Bis zum 1. Januar soll ja ein Abkommen stehen. Am Abend gab es eine Verhandlungsunterbrechung. Morgen soll es dann weitergehen. Der britische Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sollen dann beraten. Christine Heuer zum Stand jetzt.
Wenigstens auf Twitter haben sie sich einigen können. Nach ergebnislosen Verhandlungen posteten die Chefunterhändler für EU und Großbritannien, Michel Barnier und David Frost, gleichlautend diesen Tweet. Nach einer Woche intensiver Verhandlungen in London haben wir uns geeinigt, dass die Bedingungen für eine Einigung nicht erfüllt sind. Das klingt dramatisch, aber eine Pause ist noch kein Ende. Jetzt übernimmt die Politik. Auch das steht im Tweet von Barnier und Frost. Es könnte so auch im Drehbuch für schwierige politische Verhandlungen stehen. Jonathan Powell war Stabschef von Labour-Premier Tony Blair. Er war auch sein Chefunterhändler für das Karfreitagsabkommen. Er ist sicher, dass an diesem Wochenende oft das Telefon klingeln wird. Die Politiker wollen auch eine Rolle spielen. Zweifellos wird Boris Johnson deshalb mit Angela Merkel sprechen, mit Ursula von der Leyen und wahrscheinlich auch mit Emmanuel Macron. Das Gespräch des britischen Regierungschefs mit der EU-Kommissionspräsidentin haben die Chefunterhändler bereits angekündigt. Es dürfte darin um die drei Punkte gehen, auf die Briten und Europäer sich seit Wochen, ja Monaten, nicht einigen können. Die Fischereirechte, gleiche Wettbewerbsbedingungen und ein gemeinsames Schlichtungsverfahren im Streitfall. Warum drohen daran nun die Verhandlungen zu scheitern?
It takes time for people to unwind. They've got these three issues they've been dancing around in these negotiations for some time.
Alle brauchen Zeit, bevor sie abschalten können. Sie sind nun eine ganze Weile um diese drei Probleme herumgetanzt. Sie kennen ihre Schmerzgrenze, wahrscheinlich kennen sie auch die Schmerzgrenze der anderen. Aber sie wollen nichts hergeben bis zur letzten Minute, bis alles unter Dach und Fach ist. Das machen sie erst, wenn sie komplett erschöpft sind und ihre Chefs ihnen sagen, jetzt könnt ihr einen Deal machen.
All to congeal. And they'll do that when they're completely exhausted and their bosses tell them they can now make a deal.
Ist das vorläufig Ende der Verhandlungen, also bloß Theater, gehört es wirklich nur zur Verhandlungsstrategie? Barnier und Frost sprechen von bedeutenden Meinungsverschiedenheiten in allen drei Problemfeldern. Vor allem bei der Fischerei, meint Labour-Mann Jonathan Powell, brauchten beide Seiten ein Narrativ, um den eigenen Leuten einen Deal zu verkaufen.
Boris Johnson wants to demonstrate to the British fishermen, he's done the absolute most he can to get them.
Boris Johnson will den englischen Fischern zeigen, dass er absolut alles versucht hat, was er konnte. Und Macron versucht dasselbe, indem er allen demonstriert, wie entschieden er die Briten vor sich hertreibt. Frankreich droht mit einem Veto, wenn seine Bedingungen in der Fischerei nicht erfüllt werden. Und auch in London verbreiten sie in der Verhandlungspause Pessimismus. Es sehe schlecht aus für einen Handelsvertrag. Kann sein, dass die Regierung es wirklich so sieht. Boris Johnson hat es in der eigenen Partei Türkei mit Rebellen zu tun, die keinen Deal akzeptieren wollen und bei Theresa May schon einmal unter Beweis gestellt haben, dass sie Regierungschefs stürzen können. Kann aber auch sein, dass Klappern zum Handwerk gehört und Boris Johnson das Drama aus innenpolitischen Gründen braucht. Das ist das Szenario, mit dem Jonathan Powell rechnet. Ich vermute, wir sehen viel Drama, Sturm und Drang an diesem Wochenende. Aber ich hoffe, auch wenn ich falsch liegen kann, dass wir Anfang nächster Woche einen Deal haben werden.
Die 10 Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU. Christine Heuer berichtete darüber. Der US-Kongress will den von US-Präsident Donald Trump angekündigten massiven Truppenrückzug aus Deutschland wohl blockieren. Aufatmen, nicht nur an den US-Truppenstandorten in Deutschland. Markus Sambale hat die Reaktion aus Berlin.
Erleichterung in der Bundesregierung über die Nachrichten aus den USA, dass der Kongress dort die Reduzierung amerikanischer Truppen in Deutschland erstmal blockieren will, so meinte Außenminister Maas.
Natürlich freuen wir uns darüber, dass es anscheinend Einigkeit zwischen Republikanern und Demokraten in Washington gibt, dies alles noch einmal zur Disposition zu stellen.
Wie schwierig die Kommunikation zuletzt war mit der amerikanischen Regierung, das wird deutlich, wenn Maas darauf hinweist, dass man außer der lautstarken Ankündigung von Donald Trump im Sommer kaum Konkretes erfahren habe zu einem möglichen Teilabzug der US-Soldaten.
Wir selber können gar nicht sagen, wie die Pläne dort sind oder ob es überhaupt welche gibt.
Viele Außenpolitiker hatten ohnehin darauf gesetzt, dass der US-Kongress Donald Trump am Ende Grenzen setzen würde. Der Vize-Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion Johann Wadephul zeigte sich deshalb überzeugt.
Wir wissen, dass die gesamte sicherheitspolitische Elite der Vereinigten Staaten von Amerika die Truppenabzugspläne für falsch gehalten hat und weiterhin hält. Und ich glaube, dass Trump keine Chance hat, die Sachen noch durchzusetzen, so wie er sie durchsetzen wollte.
Der Abzug von 12.000 US-Soldaten aus Deutschland wäre damit also wieder offen. Das freut die Landesregierungen von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern, die besonders betroffen wären. Die Opposition hier in Berlin bewertet die neue Entwicklung unterschiedlich. Die Linke wiederholte ihre Forderung nach einem Abzug aller US-Truppen aus Deutschland, unabhängig von laufenden Debatten in Washington. FDP und Grüne sehen die Initiative des US-Kongresses dagegen als wichtiges Signal. Mit dem künftigen Präsidenten Biden sei ein Neustart der Beziehungen möglich, meint der Außenexperte der Grünen Omid Nuripur.
Das bedeutet, dass die Zeit, die es geben wird zwischen der Amtseinführung von Biden und dem Beginn der Bundestagswahl in Deutschland von der Bundesregierung genutzt werden muss, um substanziell voranzukommen mit den Amerikanern.
Denn auch unter dem neuen Präsidenten bleibt die Liste der Konfliktthemen lang, vom deutschen Beitrag zur Verteidigung bis hin zum amerikanischen Widerstand gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2.
Das Hin und Her um den US-Truppenabzug und die Reaktionen darauf aus Berlin. Markus Sambala hat sie zusammengefasst. Gegen Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von der Linken und AfD-Fraktionschef Björn Höcke können staatsanwaltschaftliche Ermittlungen beginnen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaften in Erfurt und Mühlhausen hat der Justizausschuss des Landtags nun entschieden. Die Immunität der beiden Abgeordneten wurde aufgehoben. Henry Bernhard schildert die beiden Fälle.
Obwohl die Fälle inhaltlich nicht zusammengehören, wurden sie heute beide im Justizausschuss des Thüringer Landtages entschieden. Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow und der Vorsitzende der AfD-Fraktion Björn Höcke verlieren ihre parlamentarische Immunität, die sie vor ungerechtfertigter Strafverfolgung schützen soll. Damit kann die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnehmen. Im Fall von Bodo Ramelow geht es um einen möglichen Fall von Beleidigung. Ort war der Thüringer Landtag im Juli dieses Jahres, Anlass eine Debatte um die Verwahrung der NSU-Akten. Der Redner der AfD, Stefan Möller, argumentierte sehr polemisch gegen die Linke, unterstellte ihr Verstrickung mit Gewalttätern und nannte sie fanatische Kreuzzügler gegen die AfD.
Wenn Sie jetzt auf den Verfassungsschutz verweisen, mein Gott, das ist nun gerade die Instanz, eine skandalgeneigtere Behörde gibt es nicht. Was da schon alles Tolles drin stand, wer da schon alles Tolles beobachtet wurde, nicht wahr, Herr Ramelow?
Daraufhin erhob der Ministerpräsident den Mittelfinger seiner rechten Hand in Richtung des Redners.
Ein Stinkefinger hat er mir gezeigt. Ja gut, also das spricht für sich, was der Herr Ramelow da gerade gemacht hat. Na, er selbst ist beobachtet worden, aber wenn die AfD beobachtet wird... Entschuldigung, jetzt nennt er mich Drecksack, das ist ja nur wirklich nicht mehr akzeptabel. Widerlicher Drecksack sogar. Ja.
Die Parlamentssitzung wurde daraufhin unterbrochen. Ramelow sagte dann dem MDR:
Es gehört sich nicht, im Parlament sowas zu sagen, was ich gesagt habe, aber ich wiederhole es. Herr Möller ist mit dem, was er gerade im Parlament gemacht hat, aus meiner Sicht ein widerlicher Drecksack. Und es macht mich fassungslos, dass bei einem Antrag, der sich dreht um die Akten der NSU-Untersuchungsausschüsse, wie man das zum Anlass nehmen kann, auf einmal alles umzudrehen und in Richtung der Linken zu argumentieren, dass die Gewaltbereitschaft bei den Linken wäre und dass das Verlogene alles bei den Linken wäre. Und da ist ein Punkt erreicht, wo ich auch menschlich nicht mehr kann, wo ich auch nicht mehr bereit bin, das einfach wegzustecken.
Später entschuldigte sich Ramelow für den mangelnden Respekt gegenüber dem Parlament. Bei Stefan Möller aber entschuldigte er sich nicht. Der erstattete Anzeige gegen Ramelow wegen Beleidigung. Ramelow selbst hatte darum gebeten, dass seine Immunität aufgehoben werde. Sollte es zu einer Anklage kommen, wird der linken Politiker Gregor Gysi seinen Parteifreund Ramelow vor Gericht vertreten. Bei dem AfD-Politiker Björn Höcke geht es um den Vorwurf der Volksverhetzung. Gegen ihn liegen zwei entsprechende Anzeigen vor. Höcke soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Foto der Seenotretterin Carola Rakete gepostet haben, verbunden mit den Worten:
Ich habe Folter, sexuelle Gewalt, Menschenhandel und Mord importiert.
Außerdem soll Höcke in einem Facebook-Post eine Frau als Ex-Terroristin bezeichnet haben, die Fremden dabei helfe, den Sozialstaat zu plündern. Die Aufhebung der Immunität sagt noch nichts über strafbare Handlungen der beiden Politiker aus, sondern ermöglicht es der Staatsanwaltschaft überhaupt erst, Verfahren zu eröffnen.
Der Beitrag von Henry Bernhard. Wo es der Job zulässt, ist in Pandemiezeiten Homeoffice angesagt. Doch damit steigen auch die Kosten zu Hause, für Strom etwa. Union und SPD haben sich nun abschließend auf die Ausgestaltung der geplanten Homeoffice-Pauschale geeinigt. Panayotis Gavrilis sagt uns, was Steuerzahler im Homeoffice davon haben.
120 Tage à 5 Euro können geltend gemacht werden, sprich 600 Euro im Jahr. Die Idee, wer Zusatzkosten hat, soll pauschal entlastet werden, sagt der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lothar Binding.
Das Besondere ist ja, man kann schon bisher zum Beispiel Schreibtisch oder PC oder so absetzen. Und wer ein Arbeitszimmer hat, der ist sowieso raus, der kann es auch komplett absetzen. Es geht jetzt um die wenigen Fälle, in denen man praktisch am Küchentisch ein bisschen beengt arbeiten muss und zusätzlich Strom- und Wasserkosten hat. Und dafür ist diese Pauschale gedacht.
So Binding gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Die Homeoffice-Pauschale wird nicht zusätzlich gelten, sondern in die bisherige Werbungskostenpauschale eingerechnet. Hier können Ausgaben, die für die Tätigkeit notwendig sind, angegeben werden. Darunter fallen Fahrtkosten, Arbeitskleidung oder auch Seminare. Der Effekt, je mehr Kosten jemand geltend machen kann, umso weniger Steuern muss er oder sie zahlen. Für die Homeoffice-Pauschale heißt das, am Ende profitieren im Prinzip nur diejenigen, die mehr als 1.000 Euro Kosten für ihre Tätigkeit angeben. Zudem dürfte die Zuhause-Arbeiten-Pauschale sich auch nur für diejenigen rechnen, die es nahe zur Arbeit haben und nicht mehr als 17 Kilometer fahren müssen. Wer weiter weg von seiner Arbeitsstelle wohnt, für den oder die lohnt es sich eher, die zurückgelegten Kilometer über die Pendlerpauschale sich anrechnen zu lassen, statt pauschal 5 Euro fürs Homeoffice. Warum aber liegt die Grenze gerade bei 5 Euro pro Tag? Lothar Binding antwortet, alles andere wäre zu teuer.
Die ehrliche Antwort ist, dass das einen fiskalischen Hintergrund hat. Fiskalisch heißt bei uns ja immer, was es den Staat kostet. Und da wir ja im Moment schon exorbitante Kosten natürlich haben, bezogen auf alle Corona-Hilfen, hatten wir uns überlegt, dass hier 1 Milliarde der fiskalischen Kosten nicht überschritten werden soll.
Wie viele Menschen von dieser Regelung tatsächlich profitieren werden, ist aktuell noch unklar. Die Homeoffice-Pauschale ist dabei zeitlich auf 2 Jahre befristet. Sie kann bei der Steuererklärung für 2020 und 2021 berücksichtigt werden. Fabio De Masi von der Linksfraktion kritisiert, dass Arbeitgeber vollständig aus der Pflicht genommen würden, für die Homeoffice-Kosten aufzukommen. Die Pauschale begünstige zudem höhere Einkommen über den Steuerabzug. Bei Beschäftigten mit niedrigen Einkommen käme kaum was an, so De Masi. Auch Christian Dürr, Fraktionsvize der FDP-Bundestagsfraktion, kritisiert die Regelung. Unserem Hauptstadtstudio sagte er:
Die Homeoffice-Pauschale, sie kommt viel zu spät und vor allen Dingen greift sie zu kurz. Was ich mir gewünscht hätte, ist, dass während der Krise eine Pauschale von mindestens 100 Euro pro Monat eingeführt wird, damit man eine steuerliche Entlastung auch wirklich spürt.
Die Steuerpauschale fürs Homeoffice ist Teil des geplanten Jahressteuergesetzes. Die Koalition will dabei auch Ehrenamtliche steuerlich entlasten. Zudem dürfen gemeinnützige Vereine und Organisationen mehr Geld als bisher steuerfrei einnehmen. Die Freigrenze soll von 35.000 auf 45.000 Euro im Jahr angehoben werden.
Das Jahressteuergesetz über Vor- und Nachteile für Homeoffice und Ehrenamt informierte Panayotis Gavrilis. Und wir kommen zur Presseschau, zusammengestellt heute von Katrin Baumhöfer, gelesen von Thomas Pelzer.
Das zentrale Thema der Kommentatoren ist die Lage der CDU in Sachsen-Anhalt. Im Streit über die Rundfunkgebühren hat Ministerpräsident Rainer Haseloff seinen Innenminister und Parteikollegen Holger Stahlknecht entlassen. Der Rücktritt Stahlknechts als CDU-Landesvorsitzender am Abend kam für einige Zeitungen nach Redaktionsschluss, weshalb sie darauf nicht eingehen. Das gilt aber nicht für die Volksstimme, die ihren Sitz in Magdeburg hat, also am Ort des Geschehens. Das Blatt schreibt: Stahlknecht hat hoch gepokert und zunächst verloren. Er wollte sich wieder ins Spiel bringen für höhere Aufgaben. Stattdessen ist er seinen Job als Innenminister los, weil er die derzeitige Stimmung in den eigenen Reihen nicht richtig eingeschätzt hat. Dazu kommt eine veritable CDU-Krise. Nicht alle in der CDU sind mit der Entlassung Stahlknechts einverstanden. Und er ist auch nach seinem angekündigten Rücktritt als Landeschef noch lange nicht aus dem Spiel. Aus Sicht der Süddeutschen Zeitung ist nun wenigstens für jeden offensichtlich: Es ging in Sachsen-Anhalt nie um 86 Cent. Die Frage, ob der Rundfunkbeitrag um dieses Sümmchen angehoben werden soll, war für etliche in der CDU des Landes nur ein Vehikel. Alles nicht zu fassen. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Stahlknecht her. Die FAZ spricht von einem Fiasko. Haseloff bekämpft die AfD, andere waren und sind kompromissbereiter. Dieser Konflikt wird die CDU weiter durchschütteln, nicht nur in Magdeburg. Ob Stahlknechts Wabonk-Spiel, wie es die Wochenendausgabe des Neuen Deutschland nennt, tatsächlich auf eine ausreichende Machtbasis in der CDU gebaut ist, wird sich bald zeigen. Stahlknecht, der Skandale und Peinlichkeiten in seinem Ministerium immer wieder mit schwer nachvollziehbaren Fehleinschätzungen zu übertünchen suchte, ist nicht die erste Adresse für seriöse Prognosen. Selbst wenn er im Falle der Rundfunkbeiträge recht hätte, gönnt man ihm mitnichten den Erfolg. Die Märkische Oder-Zeitung bemerkt, dass es sich in Sachsen-Anhalt nicht gerade um den größten Landesverband der Christdemokraten handelt. Umso mehr dröhnt das Schweigen der Bundespartei. Es ist offenbar niemand mehr da, der die Situation kurzerhand entschärfen könnte. Die noch Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer könnte sich einmischen, aber fraglich ist, ob jemand auf sie hören würde. Kommen wir noch zu einem zweiten Thema. Der US-Kongress hat Präsident Trumps geplanten Truppenabzug aus Deutschland vorerst gestoppt. Die Mittelbayerische Zeitung erkennt Tauwetter in den zuletzt arg frostigen transatlantischen Beziehungen. Der scheidende Präsident hat die Rechnung offenbar ohne den Wirt, den Kongress, gemacht. In nicht erwarteter Einigkeit haben Trumps Republikaner und Bidens Demokraten die Abzugspläne erst einmal blockiert.
Die Presseschau war das, zusammengestellt von Katrin Baumhöfer. Und damit geht diese Sendung auch langsam zu Ende. Am Mikrofon war Petra Enzminger. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch eine angenehme Nacht und ein gutes Wochenende.